Head Musics.
Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
Affiliate Musics.
Ja, hallo liebe Hörer und herzlich willkommen bei Affiliate Musics. Ihr hört es schon am Intro, am Jazz-Intro. Heute geht es ein bisschen gemütlicher zu und wir haben auch ein kleines Jubiläum zu feiern, denn heute ist es bereits die 20. Ausgabe von Affiliate Musics. Ja, echt Wahnsinn. Also die erste Ausgabe wurde am 24. Juni 2010 bereits ausgestrahlt und ja, wenn man so ein bisschen zurückblickt, 20 Ausgaben, da steckt wirklich schon jede Menge Arbeit und Zeit dahinter, aber es macht ja auch Spaß, vor allem wenn man sieht, dass ich glaube die meiste angehörte Sendung hatte knapp 8000 Hörer, das war damals die Sendung zum Thema Pro und Contra Postview. Und ja, wenn man auch wie zuletzt auf der Affiliate Networks dann auf die Sendung angesprochen wird und man merkt, man kann mit dem Podcast auch was erreichen und man erreicht auch Hörer, die ja davon profitieren können und davon was lernen können, dann freut es einen natürlich auch und ja, dann macht es natürlich auch stolz, wenn diese 20 Ausgaben dann bei dem einen oder anderen dazu führen, dass er sich damit weiterbilden kann. Von dem her freue ich mich und freue mich auf viele weitere Affiliate Musics Ausgaben und mal schauen, vielleicht machen wir ja dann zum zweijährigen Jubiläum im Juni eine kleine Jubiläumssendung. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ansonsten haben wir super spannende Themen heute. Da möchte ich später noch kurz drauf eingehen. Vorab vielleicht nochmal ein ganz kleiner Rückblick auf die letzten Wochen. Heute vor zwei Wochen fand ja die 13. Affiliate Networks statt am Flughafen in München. Und es war wieder ein super toller Event. Ich habe viel positives Feedback bekommen von den Teilnehmern. Es hat anscheinend wieder allen gefallen. Zumindest habe ich keine negativen Feedback bekommen. Es gab diesmal tolle Gewinne, die verlost worden sind unter den Teilnehmern, wie eine Xbox, wie ein Huawei Vision von Phonik, wie ein iPhone, ein iPad 2 und viele weitere tolle Preise. Und ich denke, das war, wir hatten das zum ersten Mal, diese Verlosung. Ich denke, das war eine tolle Sache für die Teilnehmer. Auch das Speed Networking wurde auch wieder sehr gut angenommen von den Teilnehmern, alle Runden waren fast komplett voll, bis auf die letzte um 23 Uhr, aber gut, dann war es natürlich auch schon ein bisschen spät. Aber alle anderen Runden waren komplett voll und ich denke, es war wieder super für die Teilnehmer, dass sie neue Kontakte kennenlernen konnten, dass sie sich austauschen konnten und auch vielleicht das ein oder andere Geschäft abwickeln konnten über das Speed Networking. Und was mich allerdings am meisten freut, dass wir es diesmal geschafft haben, mit dem Restgeld der Sponsoren erstmals die 10.000 Euro Spendengrenze zu erreichen. Und ja, ist natürlich eine super Sache, wenn man sieht, man schafft mit der Networks nicht nur eine Plattform, damit sich die Branche austauschen kann, sondern man kann damit auch was Gutes tun. Und ja, die meisten wissen es ja, das Restgeld, das von dem Sponsoring immer übrig bleibt, wird immer gespendet für wohltätige Organisationen. Und ja, diesmal haben wir es geschafft, mit den Restgeldern wirklich die 10.000 Euro Spendengrenze zu erreichen. Und ja, an dieser Stelle dann nochmal natürlich herzlichen Dank an die ganzen Sponsoren. Und es wäre natürlich super, wenn die Sponsoren auch die Veranstaltung weiter so tatkräftig unterstützen würden, damit wir dann vielleicht zur 20. Jubiläumsveranstaltung der Affiliate Networks in ein paar Jahren vielleicht auch die 20.000 Euro Spendengrenze erreichen würden. Das wäre natürlich eine super tolle Sache. Dann möchte ich auch noch kurz auf die Affiliate Tactics eingehen, die jetzt in 12 Tagen stattfindet. Zu den Inhalten möchte ich gar nicht mehr zu viel sagen, denn das hatte ich ja in den letzten Ausgaben von Affiliate Musics schon sehr umfangreich gemacht. Von dem her möchte ich nur noch mal kurz auf die aktuelle Verlosung eingehen, die wir auch schon in der letzten Ausgabe von Affiliate Musics durchgeführt haben. Denn ihr habt noch die Möglichkeit, bis zum 18.03. ein 2-Tages-Ticket inklusive Konferenz und Workshops für die Affiliate Tactics im Gesamtwert von knapp 600 Euro zu gewinnen. Und was ihr machen müsst, ist einfach einen Blogbeitrag oder einen Artikel auf eurer Website zu Affiliate Tactics zu schreiben. Also schreibt einfach, was ihr von der Veranstaltung erwartet oder was ihr euch erhofft, und schickt mir einfach den Link zu eurem Beitrag per E-Mail an die kontakt@affiliateboy.de. Und ja, unter allen Einsendungen wird dann am 19.03. das Ticket verlost, und ihr werdet dann relativ schnell darüber informiert, dass ihr auch noch die Reiseplanung für euch durchführen könnt und euch noch ein Hotel buchen könnt vielleicht. Und ja, schickt mir einfach den Link und dann werden wir am Montag das Ticket verlosen. Und ja, diese Chance solltet ihr nutzen, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja schon in der letzten Ausgabe von der Affiliate Musics auf dieses Gewinnspiel hingewiesen, aber ja, komischerweise kam noch keine E-Mail zu mir. Das kann entweder daran liegen, dass vielleicht der eine oder andere meint, dass er eh keine Chance hat, aber ich denke, die Chancen sind sehr groß, dieses 2-Tages-Ticket, das ja eigentlich auch einen sehr tollen Preis hat, zu gewinnen. Von dem her, bloggt einfach darüber und schickt mir einen Link, und die Chancen sind sehr gut, dass ihr dann auch das Ticket gewinnt. Ja, und zu guter Letzt möchte ich noch auf die SEO Campics zurückblicken, die ja am letzten Wochenende stattgefunden hat. Also ich war bereits am Freitag bis Sonntag in Berlin, und zuerst einmal möchte ich den Marco und sein ganzes Team, das an der Organisation beteiligt war, ja, sehr loben, denn es war wie immer eine extrem coole Veranstaltung, wo ich das Programm gesehen habe. Das war absolute Wahnsinn. Also ich habe noch nie eine Konferenz gesehen, und ich feiere auch wirklich schon seit knapp 10 Jahren auf Online-Marketing-Konferenzen, aber das, dieses Programm, das dort geboten wurde, also auch vom Fachlichen gesehen, war wirklich das Beste, das ich je gesehen habe. Also die Fülle von Vorträgen, die fachliche Kompetenz und auch das Know-how, das hier vermittelt wurde, war wirklich einmalig. Das Problem war natürlich immer, dass man aufgrund der Vielzahl der Vorträge ja die Qual der Wahl hatte, sich jeweils immer einen Vortrag herauszusuchen. Aber es war einfach nur gigantisch, und ich kann jedem wirklich nur empfehlen, sich in den nächsten Jahren frühzeitig ein Ticket für die Campings zu organisieren, denn es gibt keine bessere Plattform in Deutschland, um wirklich sein Wissen im Bereich SEO, SEA und Online-Marketing weiter auszubauen, wie auf der SEO Campings. Und am Samstagabend hat ja auch unser Radio for SEO All-Star Panel stattgefunden. Darüber hatte ich ja in der letzten Ausgabe auch schon kurz gesprochen. Das heißt, es gab einen Diskussionspanel, an dem fast alle Moderatoren der Sendungen von Radio for SEO teilgenommen haben, und die Teilnehmer konnten dort bereits entweder im Vorfeld Fragen stellen oder dann auch während des Panels. Und es war eine super tolle Sache mit den anderen Moderatoren. Ich hoffe, wir konnten dem ein oder anderen Teilnehmer auch weiterhelfen. Und das Schöne war auch, dass dieser Panel als einzigster Panel auf der SEO Campings Eintritt gekostet hat, nämlich 10 Euro. Und das komplette Geld, das hier eingenommen wurde, auch gespendet wird für einen wohltätigen Zweck. Ebenso mit anderen Spendengeldern, die auf der SEO Campings gesammelt worden sind. Und das war natürlich eine tolle Sache, denn dieser Charity-Aspekt, ist in unserer Branche eigentlich fast nicht mehr wegzudenken. Von dem her eine super tolle Sache. Es war fachlich auch sehr, sehr informativ und interessant, auch das, was die anderen Kollegen der Radio for SEO Sendungen alles mitgeteilt haben. Ja, und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Zum Schluss, wie gesagt, nochmal ein riesen Lob an alle Teilnehmer der SEO Campings, die den Event einmalig gemacht haben, und vor allem auch an den Marco und sein Team. Und ja, macht einfach weiter so. Ich freue mich schon sehr auf die SEO Campings 2013. Und ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, der einzigste Grund, warum ich Affiliate Musics mache, ist, damit ich als Moderator ein kostenloses Ticket bekomme. das soll es aber schon gewesen sein mit dem Rückblick der ganzen Events. Ich hoffe, ich habe mich diesmal mit knapp 13 Minuten ein bisschen kürzer gehalten. wie in den letzten Ausgaben, und wir wollen ja hier auch keine Werbesendung machen, sondern wir wollen ja euch informieren und euch die Möglichkeit geben, euch weiterzubilden über Affiliate Musics. Deswegen habe ich auch in den vergangenen Wochen zwei Interviews aufgenommen, die ja sehr interessant sind. Und ein Interview, mit dem wir beginnen möchten, ist ein Interview mit Markus Seidel, dem Geschäftsführer von Gutscheine.de, die ja vor kurzem übernommen worden sind von der RTL-Gruppe, einem Gutscheine.de, wer es nicht kennt, eines der größten Couponing-Portale in Deutschland. Und Markus Seidel ist auch Teilnehmer des Panels Couponing Trends im Affiliate Marketing auf der Affiliate Tactics in 2 Wochen. Und ich habe mit ihm auf der Affiliate Networks ein Interview geführt zu dem Thema, was sind denn die Trends im Couponing- und Gutscheinbereich. Und dieses Interview möchte ich euch heute präsentieren in der Sendung. Es ist sehr interessant und informativ geworden. Und als zweites habe ich ein Interview aufgenommen mit dem Dr. Martin Bahr, einer der bekanntesten Rechtsanwälte im Online-Recht. Und er ist ja auch Teilnehmer der Affiliate Tactics und hält hier einen Vortrag zu dem Thema rechtliche Entwicklungen im Affiliate Marketing. Und auch genau hierzu habe ich bereits im Vorfeld ein Interview mit ihm aufgenommen, welche Entwicklungen er dann speziell im Online-Marketing, also im SEA-Bereich, im Affiliate Marketing und vor allem auch hinsichtlich der EU-Richtlinie denn sieht. Und auch dieses Interview möchte ich euch heute präsentieren. Und ja, wir beginnen mit dem Interview mit Markus Seidel. Danach geht es gleich weiter mit dem Interview mit Martin Bahr. Und dann zum Schluss hören wir uns nochmal kurz für eine kleine Zusammenfassung. Ja, viel Spaß mit den Interviews. Ja, ich bin hier mit dem Markus Seidel von Gutscheine.de und Etzel.de, dem Affiliate-Netzwerk aus Berlin und auch Hauptsponsor der Affiliate Networks hier in München schon seit vielen, vielen Jahren. Und der Markus ist als Geschäftsführer von Gutscheine.de auch Teilnehmer des Panels Couponing Trends auf der Affiliate Tactics. Und ja, ich sage erstmal hallo Markus, und vielleicht stellst du dich einfach mal kurz den Hörern vor von der Affiliate Musics, die dich noch nicht kennen.
Ja, hi Markus, ja, vielen Dank für die Intro erstmal. Mein Name ist Markus Seidel, ich bin Betreiber unter anderem von Gutscheine.de, das haben wir jetzt vor kurzem an RTL verkauft, mache seit 10, 11, 12 Jahren Internet. Dazu gehört, wie du auch schon gesagt hast, Etzel, dazu gehören ein paar sehr, sehr starke generische Domains, und wir bauen die halt sukzessive aus zu Projekten.
Okay, du bist ja auch Teilnehmer des Panels Couponing Trends. Was können denn die Teilnehmer von der Affiliate Tactics hier alles für Trends erwarten? Welche Trends siehst du denn in diesem Bereich?
Ja, also ich glaube, wir haben in den letzten Tagen und Wochen schon gesehen, dass sich der Gutscheinmarkt extrem schnell wandelt. Wir hatten letztes Jahr die ersten Verkäufe von meinem Gutscheincode, die an Springer gegangen sind. Wir kamen dann hinterher an RTL. Der Axel vom Gutscheinpony konsolidiert auch gerade so ein bisschen den Markt mit MyDeals mit der Fabian Spielberger. Also ich glaube, wir werden eine Konsolidierung, eine Professionalisierung des Marktes erleben und werden auch erleben, dass die Advertiser deutlich restriktiver mit Gutscheinen umgehen werden und die Gutscheine auch ein bisschen anders einpreisen werden in ihren gesamten Verkaufsprozess. Also ich denke, starke Gutscheinseiten, starke Marken werden sich durchsetzen, auch mit starken Partnern wie Presse, Print, Radio, und die anderen Gutscheinseiten werden es auf lange Sicht wahrscheinlich etwas schwerer haben, wenn sie nicht irgendeinen Punkt haben, der absolut unik ist.
Okay. Welche Chancen siehst du denn für Gutscheine oder für den ganzen Markt über den Bereich Social Media?
Social Media, wir machen auch seit Anfang an Facebook, haben dort auch eine Gruppe mit über 20.000 Fans und bei Twitter auch sehr aktiv. Ich persönlich glaube, dass das Produkt 100% stimmen muss. Also ich glaube, eine Sparwelt oder ein Produkt mit viel Emotionen, wie auch eine MyDeals, hat über Facebook noch zurzeit deutlich mehr Spaß als hier mit einer Gutscheine.de. Wenn du es aber schaffst, ein Produkt zu emotionalisieren, wirst du auf Facebook und Twitter auch sehr, sehr viel Spaß haben in Zukunft.
Okay. Und welche Chancen siehst du für den ganzen Bereich Mobile im Gutscheinbereich? Also ich denke, das müsste ja ein Riesentrend sein. Vor allem, wenn man sich, sag ich mal, irgendwo jetzt in der Shoppingstraße ist und dann sein Smartphone benutzt und sich einen Gutscheincode holt von irgendeinem Laden, der in der Nähe ist, oder?
Bin ich heute auch schon mehrfach gefragt worden von Netzwerken, wo wir heute hier in München unterwegs waren. Wir haben selber eine App. Ja, für die regionalen Gutscheine. Das funktioniert auch alles, ist auch alles trackbar. Man darf aber nicht vergessen, dass ein iPhone generell schon eine sehr, sehr schlechte Batterieleistung hat und eine sehr schlechte Akkuleistung. Und diese ganzen Push-Geschichten, wenn man die spielen würde, wäre das iPhone halt nach 3 Stunden platt. Von daher für die Zukunft sicher ein Riesentrend. Ich glaube auch, wenn die Online-Shops mehr in Richtung Mobile gehen und die Bestellungen über mobile Webseiten, auch das Billing erleichtern werden, das ist mega interessant. Ich glaube aber nicht, dass wir dieses Jahr erleben werden, dass der Markt um 10.000% wächst. Also alles Piano, Piano, da sind die Netzwerke und auch die Advertiser noch lange nicht so weit.
Okay, also hört sich ja alles super spannend an. Ich denke, da können die Teilnehmer Tactics wirklich einen super interessanten Panel erwarten, in dem du ja dabei bist, in dem der Axel von Gutschein Pony dabei ist, in dem der Affiliate ist dabei und Zanox ist dabei und Daniel. Der Daniel ist dabei, genau. Und wird super spannend. Was erwartest du denn von der Affiliate Tactics?
Da ich schon letzte Zeit stark beobachte, dass das Thema Gutscheine ja auch kontrovers diskutiert wird von Agenturen, von Marktteilnehmern, von Nicht-Marktteilnehmern, eigentlich so von jedem, jeder hat eine Meinung irgendwie zu Gutscheinen, glaube ich, dass es ein sehr, sehr offenes Panel wird. Ich erwarte ziemlich starke, gute Fragen aus dem Publikum, die aber auch absolut berechtigt sind. Ein Markt, der so stark gewachsen ist in den letzten Jahren, muss auch hinterfragt werden. Und ich glaube aber, dass die Leute, die vorne auf der Bühne sind, alle dazu eine eigene Antwort haben. Das ist ja auch das Spannende. Wir haben völlig unterschiedliche Player. Der Axel mit dem Gutscheinpony, der es über Marke macht, auch ganz stark über seine Person und über die Sachen, die er macht. Der Daniel von Sparwelt mit einer ganz, ganz tollen Umsetzung, einer ganz, ganz tollen Idee, einem emotionalen Produkt, was auch dem User irgendwie anregt, jeden Tag wiederzukommen. Und wir halt mit einer Gutscheinseite, eigentlich einer relativ klassischen Gutscheinseite, natürlich mit einem schönen Domainnamen und jetzt mit einem Partner wie RTL oder mit einem Inhaber wie RTL. Also ich glaube, da kann jeder ziemlich viel schildern und die Erfahrungen aus Print, Fernsehen, TV, die alle so gemacht haben, auch mal zusammentragen und eben sagen, warum es Sinn macht, doch auf Gutscheine zu setzen und wie man auf Gutscheine setzen sollte.
Eine Frage zum Abschluss hätte ich noch, und zwar Gutscheinpony.de hat erst den Schnäppchenfuchs übernommen und so von außen betrachtet handelt es sich ja beim Schnäppchenfuchs eigentlich um einen ganz normalen Blog zum Thema Gutscheine. Welche Chancen haben denn andere Blogbetreiber, die auch in diesem Bereich aktiv sind, eine Kooperation mit einem großen Gutscheinportal einzugehen?
Also erstmal Hut ab vor dem Deal. Ich glaube, dass der super geschickt von Axel eingefädelt wurde. Der Mr. Quack ist ein super Typ, wird dem Gutscheinpony unheimlich viel bringen. Ich persönlich finde zwei Markenstrategien ziemlich anstrengend. Wir haben ja neben der Gutscheine.de auch die Gutscheine.de. Von daher denke ich, dass es eher ein Deal auf der personellen Ebene war. Blogs in der Richtung, wie es der Schnäppchenfuchs ist oder wie es auch MyDeal sind, haben eine absolute Daseinsberechtigung, weil sie eine Fangruppe um sich rumscharen, die auch jeden Tag wiederkommen. Und ich glaube, solche Blogs sollten auch bei großen Unternehmen vorstellig werden. Ich persönlich finde aber die Kombination Gutscheinseite und Blog gar nicht so einfach. Man muss die Produkte meiner Meinung nach einzeln bestehen lassen, die miteinander zu kombinieren, ist sehr, sehr schwer.
Okay, ja super, dann vielen Dank für das super Interview und ich freue mich sehr auf den Panel auf der Tactics.
Ja, Dito, dann einen schönen Abend.
Danke.
Ja, das war das Interview mit dem Markus Seidel von Gutscheine.de und wir machen nahtlos weiter mit dem nächsten Interview. Und zwar zum Thema rechtliche News im Affiliate-Marketing, rechtliche Entwicklungen. Und hierzu habe ich mir auch einen sehr prominenten Interviewgast in die Sendung geholt, nämlich den Dr. Martin Bahr aus Hamburg. Und ja, ich sage einfach mal, hallo Martin.
Moin Markus, hier ist Martin aus Hamburg. Ich bin Rechtsanwalt aus Hamburg, bin jetzt seit 9,5 Jahren auf den Bereich Recht der neuen Medien spezialisiert, habe mehrere Mitarbeiter hier in Hamburg und wir sind in dem Bereich schwerpunktmäßig tätig. Wir haben auch unter anderem mehrere Webseiten, unter anderem auch die Webseite affiliate und recht.de, die wir seit 2004 betreiben.
Was mich mal interessieren würde, was hat dich denn eigentlich speziell in die Online-Marketing-Branche verschlagen? Also ich denke, es gibt da sicherlich wesentlich einfachere Themen wie Arbeitsrecht oder Familienrecht oder sowas. Da hast du ja dir gerade das schwierigste und komplexeste Thema herausgesucht, oder?
Nee, würde ich nicht sagen. Also ich glaube einfach, egal was man macht, ob man irgendwie Taxifahrer ist, Bäcker oder Anwalt oder in der Webagentur arbeitet. Ich glaube einfach, dass man mit Herz dabei sein sollte. Und das ist einfach bei mir der Fall. Also ich komme ja eigentlich aus der Programmierecke. Ich habe ja vorher was Solides gelernt, bevor ich Anwalt geworden bin. Also und daher, ich habe zuerst bei der Deutschen Telekom gelernt. Das hat mir dann besonders gut gefallen. Und dann habe ich eine Programmiertätigkeit hinterhergeschoben während des Studiums. Habe dann auch im EDV-Bereich unterrichtet. Und dann war es eigentlich zwangsläufig so, dass ich in den Bereich rechter neuen Medien hineingewachsen bin. Und es hat sich ja seit 2003, seitdem ich Anwalt bin, ja auch eine Menge in der Technik getan. Das heißt, jetzt der gesamte Mobile-Bereich, zwischendurch Affiliate, eigentlich seit 2004, 2005, ist der Affiliate-Markt ja auch extrem professionalisiert worden.
Aber ist das Online-Marketing, sage ich mal, nicht ein Bereich, der sich extrem schnell entwickelt und bei dem man, sage ich mal, immer wieder dranbleiben muss und bei dem es extrem viele Änderungen gibt? Ist das in anderen Rechtsbereichen ähnlich oder ist das im Online-Marketing speziell?
Ja, es gibt sicher noch so ein, zwei andere Bereiche, Rechtsgebiete, die ähnlich sind, aber das stimmt schon. Also was im Online-Marketing-Bereich natürlich hinzukommt, man muss die Technik verstehen können, man muss natürlich auch die Entwicklungen sehen. Aber ich glaube einfach, also ich habe ja auch Privatinteresse daran, ich lese auch eine Menge anderen Kram, ich besuche viele Veranstaltungen, ich halte ja auch viele Vorträge. Das heißt einfach, wenn man sowieso in der Materie drin ist, dann ist es für einen wirklich keine Arbeit, sondern eher Spaß. Und daher kommt das so.
Wobei es ich mir schwer vorstellen könnte, wenn du das Thema eigentlich verstanden hast und das Thema dann dem Staatsanwalt oder dem Richter erklären musst. Das könnte ich mir ein bisschen schwieriger vorstellen, weil die wahrscheinlich nicht so den Einblick haben in das Thema, oder?
Ich antworte mal jetzt mit einem ganz klaren Ja, Punkt.
Okay. Was ich dich ja eigentlich immer mal fragen wollte und ich jetzt endlich mal die Chance dazu habe, was war
Ja.
denn so der kurioseste Fall in deiner Anwaltskarriere?
Ja, also viele Sachen darf ich nicht sagen. Ich glaube, ich hatte das schon mal in einem anderen Zusammenhang erzählt. Also das Allerschlimmste, was ich mal fand, ich sage jetzt nicht das Gericht, vor welchem Gericht das war, aber es gab mal eine domainrechtliche Auseinandersetzung. Es ging um zwei Domainnamen, die im Second-Level-Bereich ähnlich oder identisch waren. Ja, nur die Top-Level-Domain hat sich unterschieden. Und dann wir haben den Kläger vertreten und dann hat das Gericht mindestens eine halbe Stunde sich erklären lassen, was Top-Level-Domain, Second-Level-Domain und so weiter ist. Also es war im Jahr 2004. Und nach einer halben Stunde dachten wir, sowohl Klägervertreter als auch Beklagtenvertreter, also ich als Anwalt und die Gegenseite, ja, also der gegnerische Anwalt und ich. Und da war es dann so, okay, wir dachten, jetzt hat das Gericht das verstanden. Und dann fragt die beisitzende Richterin, was ist denn eine Second-Level-Domain? So nach einer halben Stunde Diskussion, ja. Aber jetzt kommt, das ist noch nicht das Lustige, sondern das Lustige ist, dann beugt sich der vorsitzende Richter in der Mitte vor und sagt, naja, das sind doch in diesem Quelltext da diese Text, die man da hineinliest.
Okay.
So, und dann in dem Moment wusste ich, okay, eigentlich, ich weiß nicht, wo wir die letzte halbe Stunde waren, aber anscheinend hier nicht vor Ort. Also das ist so ein Punkt, wo man einfach frustriert dann auch ist. Das begegnet einem heute vielleicht nicht mehr so sehr, weil bestimmte Sachen schon bekannt sind. Aber es ist natürlich gerade bei modernen Sachen, also wenn ich nach wie vor das Problem habe, wenn ich mit Begrifflichkeiten wie Affiliate, Merchant, Publisher vor Gericht auftrete, dann weiß keiner, was das ist. Ich sage immer Online-Handelsvertreter.
Okay.
Das versteht jeder.
Hast du da an diesem Domainfall gewonnen?
Wir haben den Domainfall gewonnen.
Okay, das heißt, du konntest den Richter so davon überzeugen, dass er zwar nicht wusste, um was es geht, aber dir recht gegeben hat.
Ja, das ist auch ein Punkt in so im Online-Bereich, dass viele Entscheidungen halt interpretationsbedürftig sind,
Okay,
ja.
verstehe.
Also letzten Endes einfach, egal wie gut oder wie schlecht man vorträgt, es kommt einfach auch häufig darauf an, wie das Gericht das sieht. Wie gesagt, das ist heute nicht mehr so stark wie früher, aber es ist gerade bei neuen Sachverhalten, gerade bei neuen Technologien, ist das deswegen super, super wichtig, dass man wirklich den Sachverhalt technisch erklärt.
Also eigentlich ein Indizienfall, oder?
Ja, also es ist halt so, wenn man den Sachverhalt erklärt, versteht das auch jeder. Und es ist ja auch in Ordnung. Das heißt, wenn man es weiß, dann muss man es nachträglich, also muss man es im Rahmen des Prozesses halt entsprechend vortragen. Es ist aber natürlich häufig schwer, wenn es um sehr spezielle Bereiche im Affiliate-Marketing zum Beispiel geht, ja. Und wenn ich dann wirklich bei Adam und Eva anbeginnen muss und erklären muss, wie sind denn überhaupt die Vertragsverhältnisse zwischen den Parteien. Also was nach wie vor ein Klassiker ist, wenn wir das Problem, zwischen wem kommen denn die Verträge zustande? Zwischen Affiliate und Merchant und was ist mit dem Netzwerk dazwischen? Ja, wenn da die AGBs auch noch unterschiedlich sind und die Verträge vielleicht auch noch widersprüchlich, dann ist das immer ein heilloses Chaos vor Gericht.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Du hältst ja auf der Affiliate Tactics im März auch einen Vortrag zum Thema aktuelle Entwicklungen im Affiliate-Recht. Was können denn die Besucher der Affiliate Tactics dort von dir erwarten?
Naja, ein Schwerpunkt wird natürlich die EU-Privacy-Richtlinie sein, das heißt Umsetzung der EU-Cookie-Richtlinie. Und dann haben wir noch ein paar andere Punkte, Glücksspielstaatsvertrag, die neueste Rechtsprechung zum BGH, also in Sachen Affiliate-Haftung. Das sind so die Punkte, die ich da ansprechen will. Und natürlich, wie immer, Fragen aus dem Publikum beantworten.
Das ist natürlich super spannend immer für die Teilnehmer, wenn sie die Möglichkeit haben, hier auch mal, ich sag mal, kostenlos direkt den Anwalt ihres Vertrauens auf der Konferenz zu den aktuellsten Themen zu befragen.
Ja, das finden Anwälte total toll, kostenlose Rechtsberatung zu geben.
Ist eigentlich nicht erlaubt, oder?
Doch, das ist erlaubt in gewissen Grenzen.
Okay. Ja, du hast es gerade erwähnt, die EU-Privacy-Richtlinie ist ja momentan eigentlich ja nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich generell in Europa ein sehr heißes Thema. Wie ist denn da jetzt eigentlich der aktuelle Stand? Weil man hört ja immer wieder über bestimmte Entscheidungen. Soviel ich weiß, hat der Bundestag im Ende letzten Jahres hier bereits einen Regierungsentwurf verabschiedet, der, glaube ich, vom Bundesrat abgelehnt wurde. Also es ist ziemlich undurchschaubar irgendwie von außen gesehen. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand?
Ja, also wie der Name schon sagt, die EU-Privacy-Richtlinie ist halt eine EU-Richtlinie, die in national von den jeweiligen Ländern in nationales Recht umgesetzt werden muss. Das eigentlich schon letztes Jahr, Mitte letzten Jahres. Da hat Deutschland wie manch anderes Land auch ein bisschen gepennt, hat es bisher nicht getan. Es gibt aber ein paar Länder, die haben das schon umgesetzt. In Deutschland gab es einen Entwurf, vor kurzem einen letzten SPD-Entwurf, der ist abgelehnt worden. Es gab auch Überlegungen, dass im Rahmen der TKG-Novelle, die vor kurzem verabschiedet worden ist, mit reinzunehmen. Das hat sich alles nicht bewahrheitet. Im Grunde genommen ist nach wie vor nicht klar, wann tritt das in Kraft und vor allem, wie sehen die Regelungen tatsächlich aus? Das ist nach wie vor absolut unklar für Deutschland.
Es ist ja so, dass die Bundesregierung ja die Position vertritt, dass die EU-Privacy-Richtlinie mit den bestehenden deutschen Gesetzen eigentlich bereits hinreichend erfüllt wird. Und ich glaube, es wurde auch irgendwie der Vermittlungsausschuss eingeschaltet. Das heißt, Deutschland sagt eigentlich, wie wahrscheinlich viele andere Länder in der EU auch, wir machen doch schon alles richtig, aber jetzt sagt die EU natürlich, nö, nö, wir wollen es aber anders haben. Das heißt, die Seiten sind ja jetzt ein bisschen festgefahren. Wie kann es dann ja eigentlich jetzt weitergehen?
Naja, also die Bundesregierung sagt nicht eins zu eins, es gibt schon diese Regelungen, es gibt ja auch einen ehemaligen Gesetzesentwurf, der in Paragraph 13 Telemediengesetz Veränderungen vorgesehen hat. Es ist aber in der Tat so, dass die Bundesregierung sagt, wir haben schon sehr, sehr nahe Regelungen dran. Letzten Endes ist die Frage, wenn die Bundesregierung oder die Bundesrepublik Deutschland das Gesetz nicht umsetzt, wird es irgendwann ein Vertragsstrafeverfahren geben gegen Deutschland, dass sie das umsetzen müssen. Das ist in der Praxis gar nicht so selten. Das heißt, es gibt viele Gesetze, wo Deutschland die EU-Vorgaben hätte umsetzen müssen, in der Praxis aber einfach jahrelang das bislang nicht getan hat.
Also ich glaube, in Niederlande ist es ja bereits so, dass die Richtlinie umgesetzt wurde. Weißt du vielleicht, wie sich dann diese Änderung auch auf den E-Commerce-Bereich ausgewirkt hat?
Ja, kann ich dir sagen. Ich habe letzte Woche und vorletzte Woche mit mehreren Unternehmen daraus gesprochen. Da ist es so völliges Ignorieren dieser Richtlinie.
Okay.
Ja.
Das heißt, der Staat hat was vorgegeben, hat der EU Recht gegeben, hat das Recht umgesetzt, aber es wird von der Wirtschaft einfach ignoriert.
Ja, das heißt, wir haben in dem Bereich ein völliges Ignorieren der gesetzlichen Vorschriften. Das ist aber im Bereich Online-Datenschutzrecht gar nicht so ungewöhnlich, gilt auch für Deutschland so. Wenn wir uns diese gesamte Diskussion über Facebook und Google Plus und Facebook-Button anschauen, dann hat das ja ähnliche Dimensionen auch in Deutschland, jetzt natürlich thematisch anders. Aber jeder sagt, Facebook, die Datenschutzerklärung ist rechtswidrig, auch Google Plus ist das Problem, aber es wird im Grunde genommen gehandhabt. Also es war ja jahrelang auch die Diskussion, ist Google Analytics, das Einbinden von Google Analytics, ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt. Das hat sich vor kurzem jetzt erst geklärt. Da gibt es vom hamburgischen Datenschutzbeauftragten eine Mustererklärung. Aber bis dato war das eigentlich faktisch nicht erlaubt.
Okay, das bedeutet, wenn sich der Bundesrat doch irgendwann entschließen sollte, beziehungsweise die Bundesregierung, das EU-Recht umzusetzen, was ja sicherlich noch sehr lange dauern könnte, und das dann wirklich in Deutschland angesetzt wird, dann braucht die Affiliate-Branche auch gar keine Angst haben, weil sich ja eh keiner dran halten muss.
Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage. Letzten Endes ist das natürlich ein Auseinanderdriften der Praxis und der gesetzlichen Regelung. Das haut natürlich auf Dauer irgendwie nicht hin. Das heißt, wir müssen schon, letzten Endes wird irgendwann mal die Praxis gegen die Wand laufen und es gibt dann Ärger. Spätestens wenn irgendjemand Abmahnwellen lostritt oder wenn irgendein Datenschutzbeauftragter, zum Beispiel Herr Weichert aus Schleswig-Holstein, das ist der Landesdatenschutzbeauftragter, der hat die gesamte Facebook-Geschichte da losgetreten, wenn da jemand losgeht und Ärger macht. Also insofern, ich sag jetzt mal, die Branche muss nicht unbedingt Angst haben, aber es ist schon so, dass man das im Auge behalten muss, weil das natürlich auch international bzw. EU-weit eine Regelung ist.
Die einfachste Möglichkeit wäre doch einfach, wenn die Browser-Anbieter hier eine Funktion zur Verfügung stellen würden, mit dem man, sage ich mal, die Cookies sehr einfach mit einem Klick akzeptieren könnte. Also ist es so eine Idee? Weißt du, warum das so nicht gemacht wird? Sagen da die Browserhersteller, wir halten uns raus aus der ganzen Diskussion, wir sind nur der technische Dienstleister. Regelt ihr das Thema oder hat das auch andere Gründe?
Also genau den genauen Grund, weswegen die gängigen Browserhersteller das nicht machen, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir aber sagen, dass alleine in der Juristerei diskutiert wird, ob das so erlaubt ist. Das heißt, wenn ich sozusagen am Anfang der Installation abgefragt werde, wollen Sie Cookies akzeptieren? Ja, nein. Ob das sozusagen permanenter, dauerhafte Einwilligung ist, das ist schon nicht klar. Oder ob ich sozusagen immer pro Webseite differenzieren muss. All das steht leider in dieser Richtlinie nicht klar drin. Es gibt gewisse Empfehlungen von einer Gruppe, die nennt sich Artikel 29. Die sagt bestimmte, also die sagt, wie ein Gesetz auszulegen ist. Diese Gruppe ist aber hat kein wirkliches, keine wirkliche Gesetzgebungskompetenz. Das heißt, wenn ein Gericht dann angerufen wird, kann das ganz anderer Ansicht sein. Also meines Erachtens nach, also ich halte die gesamte Regelung für puren Schwachsinn. Ja, und das Allerschlimmste daran ist, die Regelung ist wieder so katastrophal und technisch unversiert, dass keiner mit ihr was anfangen kann. Also wenn da drin stehen würde, okay, wir brauchen für jede Werbeeinwilligung ein ausdrückliches Opt-in, ja, dann könnten wir damit ja alle leben, dann müssten wir, okay, wir können den Online-Marketing-Laden zumachen. Ja, aber es ist wieder nichts Halbes und nichts Ganzes in diesen Vorschriften, was angedacht ist. Und das verschlimmert natürlich die Lage noch stärker.
Okay. Was glaubst du, wie lange wird man in den nächsten Jahrzehnten noch über dieses Thema diskutieren, bis es dann wirklich eine einheitliche Abstimmung zu dem Thema gibt?
Ich glaube einfach, dass das Gesamte eine politische Dimension bekommen wird, einfach weil die gesamten Wirtschaftsvertreter dann irgendwann erkennen, wie wahnsinnig diese Regelung ist. Und ich glaube, dass das praktisch gelöst wird. Das heißt, wir werden uns langfristig damit nicht lange rumschlagen müssen.
Ja, ich sehe schon, das Thema ist sehr komplex. Von dem her wird es sicherlich spannend sein, wie die Branche dann darüber auch auf der Affiliate-Tech-Tis diskutiert. Ich denke, das wird eines der Hauptthemen werden, weil es ja doch für jeden irgendwie interessant ist, aber andererseits ja doch ein Thema ist, wovor man eigentlich nicht wirklich Angst haben muss, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Naja, also ich sag mal so, als Webagentur oder als Marketingagentur vielleicht nicht. Als großes Unternehmen frage ich natürlich, kann ich mir als Vorstandsmitglied oder als Aufsichtsrat einfach mal so sagen, ich ignoriere die geltenden Gesetze. Ja. Das hat ja auch was mit Renommee zu tun. Ja. Also wesentlich wichtiger ist meines Erachtens nach, was immer stärker ist, ist die Datenhoheit. Das heißt, habe ich überhaupt als Unternehmen noch die Hoheit über meine Benutzerdaten? Also einfaches Beispiel, wenn die Süddeutsche oder die FAZ über den App Store Kunden binden will, dann ist die Frage, hat sie überhaupt noch den Zugang, wer welche Sachen abonniert hat, oder liegen die Daten nicht alle, die Kundendaten nicht alle bei Apple? Und sozusagen macht sich die FAZ oder die Süddeutsche nicht abhängig von Apple. Ja? Das ist jetzt nur ein Problem bezogen auf den Mobile-Bereich. Wir haben so ähnliche Probleme auch im Affiliate- und Merchant-Bereich.
Okay, verstehe. Kommen wir mal zu einem anderen Thema, und zwar der Glücksspielstaatsvertrag. Viele Affiliates warten ja schon ewig darauf, seit es diese Änderung gab in dem Bereich, dass sie endlich auch wieder Lotto- und Fußballwetten in Deutschland bewerben dürfen, weil das war ja vor einigen Jahren wirklich ein sehr lukratives Geschäft. Kannst du diesen Affiliates Hoffnung machen, dass sie in dem Bereich auch bald wieder Geld verdienen können?
Tja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich versuche das mal ganz mit einfachen Sätzen zu erklären. Also, wir haben 16 Bundesländer, 15 haben sich für die Aufrechterhaltung des bisherigen Monopols sozusagen zusammengeschlossen. Nur ein Bundesland schert aus, nämlich Schleswig-Holstein. So, und jetzt mache ich es mal ganz einfach. Diese schleswig-holsteinischen Lizenzen, die erlauben Sportwetten auch theoretisch online zu bewerben. Ja, jetzt ist die große Frage, darf ich das aber auch außerhalb des schleswig-holsteinischen Gebietes? Darf ein Münchner Affiliate oder ein Affiliate aus Niedersachsen oder aus Hamburg dieses Angebot bewerben? Oder muss der Seitenbetreiber dafür Sorge tragen, dass alle Leute, die, also im Sinne von Geotargeting, die aus einer anderen IP-Range kommen, gar nicht auf diese Webseite zugreifen können? Das sind alles Probleme, die nach wie vor ungeklärt sind. Das heißt, keiner weiß, wenn ich eine solche Lizenz aus Schleswig-Holstein habe, darf ich im Internet überhaupt bundesweit das Angebot schalten und dürfen Affiliates das bewerben? Das ist eine Frage, die Gerichte entscheiden müssen.
Okay, man könnte sich ja zum Beispiel als Affiliate aus Bayern eine Briefkastenadresse in Schleswig-Holstein holen. Wäre das eine Möglichkeit?
Ja, aber ich richte mich ja auch, also zu sowas kann ich natürlich überhaupt nicht sagen.
Ich wollte jetzt gerade sagen, wo reite ich dich jetzt da rein?
Ja, aber es ist halt so, entscheidend ist nicht unbedingt mein Sitz, sondern natürlich an welchen Rechtskreis ich mich wende. Das heißt, auch wenn ich eine Briefkastenfirma in Schleswig-Holstein habe, ist es ja so, dass ich mich eventuell an den Münchner Rechtskreis wende und dann bewerbe ich dieses Angebot außerhalb von Schleswig-Holstein und dann bin ich auch mit einem Bein in der Haftung. Mhm. Also das Problem ist nicht unbedingt mein Standort, sondern der Ort, wo ich das bewerbe.
Okay.
Also wenn ich bei Google eine Anzeige schalte und das nicht geotagemäßig unterdrücke, ja, dann habe ich definitiv ein Problem.
Ja. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, was Affiliates bewerben dürfen, was ja auch ein sehr heikles Thema seit Jahren ist, das Thema Haftungsfrage der Advertiser bei Rechtsverstößen von Affiliates. Hier ändert sich ja auch immer extrem viel und extrem schnell was. Es kommen neue Gerichtsentscheidungen und auch hier ist es immer sehr schwierig abzuschätzen, was denn jetzt wirklich die aktuelle Rechtslage ist. Gibt es denn hierzu irgendwelche neue Entscheidungen, beziehungsweise worauf sollten die Advertiser denn achten?
Ja, also die Merchants oder die Advertiser können wir ein bisschen beruhigen. Es hat sich so ein bisschen beim BGH auch eingependelt, dass der Merchant nicht für jeden Schmutz haftet. Ja? Das heißt, der steht jetzt nicht mehr ganz nackt im Wind, sondern es hat sich inzwischen weitestgehend durchgesetzt in zwei BGH-Entscheidungen inzwischen, dass der Merchant nur noch für den Bereich haftet, für den der Affiliate auch angemeldet war. Also ein ganz konkreter Fall, wenn der Affiliate sich mit der Domain A angemeldet hat und dort alles sauber gemacht hat, gleichzeitig bewirbt er aber auch eine Domain B, also mittels einer Domain B, auf der er Markenrechtsverletzung begeht, dann haftet der Merchant für diese Domain B nicht, wenn der Affiliate mit dieser Domain B nicht beim Partnerprogramm angemeldet war. Das heißt, eine gewisse Risikoreduzierung hat der Merchant schon.
Wie schaut es denn zum Beispiel aus, ich weiß nicht, ob es dazu eine Entscheidung schon gibt, wenn ein E-Mail-Publisher im Namen des Advertisers einen Newsletter, eine E-Mail verschickt an einen eigenen Verteiler, und sich daraufhin, sage ich mal, ein Empfänger, der vielleicht nicht über Opt-out oder über Double Opt-in den Newsletter akzeptiert hat, hier ein E-Mail bekommt, wer haftet dann dafür? Ist dann der Advertiser dafür verantwortlich, dass der Affiliate in seinem Namen eine E-Mail verschickt hat?
Das ist noch nicht höchstrichterlich geklärt. Es wird letzten Endes auf die Aufmachung der E-Mail drauf ankommen. Was steht in der Betreffzeile? Wer steht da als Absender drin? Wer steht da im Impressum der E-Mail drin? Und, ja. Das Problem ist, wenn der Affiliate im Rahmen seines Vertrages mit dem Merchant oder mit dem, wir müssen nochmal neu beginnen, wenn der Affiliate im Rahmen seines Vertragsverhältnisses mit dem Merchant unterwegs ist, dann haftet der Merchant im Zweifelsfall auch für eine unerlaubte E-Mail-Werbung.
Okay. Könnte er das Ganze umgehen, indem er in den Teilnahmebedingungen ganz klar kommuniziert, er möchte nicht mit E-Mail-Publishern zusammenarbeiten, beziehungsweise der Versand von E-Mails ist nicht erlaubt?
Also da sagt der Bundesgerichtshof auch relativ klar, solche Ausschlüsse und solche Verbote reichen nicht aus. Das ist ein Risiko, dass der Merchant sich sozusagen der Affiliates bedient, und es reicht nicht aus, das in solche Regelungen reinzuschreiben, sondern der haftet grundlos quasi. Das heißt, ich kann in den AGBs auch Vertragsstrafe bewährt reinschreiben, was ich möchte. Im Zweifelsfall hafte ich.
Okay, aber wenn der Affiliate sich mit der Domain A registriert hat und dann allerdings ein Advertiser nicht auf der Domain A bewirbt, sondern, wie gesagt, die Bewerbung über einen Newsletter kommuniziert, dann müsste doch eigentlich der Advertiser aus der Haftungssache raus sein.
Genau, also wenn von vornherein klar festgelegt wird, dass er nur mit der Domain A registriert ist, dann ist das ausgeschlossen.
Okay, verstehe. Ein Thema noch, wo mich interessieren würde, und zwar das ganze Thema Abmahnrecht. Ich glaube, entweder gab es diese Änderung schon oder sie kommt noch. Ich habe davon gehört, dass das Abmahnrecht so weit geändert werden sollte, dass es für die sogenannten Abmahnanwälte nicht mehr so lukrativ ist, Massenabmahnungen zu versenden. Ich weiß nicht, gab es diese Änderung schon? Ich glaube, da wurde irgendwie der Streitwert auch reduziert.
Nee, also es gab vor einigen Jahren im Urheberrecht eine Reduzierung. Das betrifft aber weitestgehend den Peer-to-Peer-Bereich. Reduzierung von Abmahnkosten im nicht gewerblichen Bereich auf 100 Euro. Was du jetzt ansprichst, ist Ende 2011 angedacht, worden von der Justizministerin Leuthäuser-Starnberger, aber diese Umsetzung ist noch nicht oder hat noch nicht stattgefunden. Was angedacht ist, da gibt es aber auch noch keinen konkreten Entwurf, sondern es gibt nur Interviews mit Frau Leuthäuser-Starnberger. Da sagt sie, A, fliegender Gerichtsstand im Internet soll abgeschafft oder eingeschränkt werden. Ja. Mhm. Dann die Punkte, dass die Abmahnkosten ganz erheblich reduziert werden bei Massenabmahnungen, wobei nach wie vor unklar ist, was Massenabmahnungen überhaupt sind. Ja, also machen wir mal ein Beispiel. Wenn 10 Leute jetzt die Markenrechte von Explido verletzen und du 10-mal dann eine Abmahnung aussprichst, ist das schon eine Massenabmahnung? Ja, das ist ja die Frage. Das heißt, wenn einfach quantitativ so viele Rechtsverletzungen passieren, dann ist das ja eigentlich nicht verursacht worden durch den Rechteinhaber, sondern durch die Dritten. Mhm. Ja. Dann den Rechteinhaber sozusagen noch dadurch zu schädigen, dass man die Abmahnkosten reduziert, naja gut. Und die Streitwerte sollen angeblich massiv reduziert werden. Das sind sozusagen die drei Punkte, die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger da diskutiert hat. Es gibt aber dazu noch keinen Gesetzesentwurf. Meines Erachtens nach ist das einfach Pfeifen im Wald. Die 2%-Partei muss ein bisschen auf sich aufmerksam machen.
Okay, was allerdings heißt, wenn man sagen würde, der fliegende Gerichtsstand wird abgeschafft, heißt es ja, ich könnte mich als Abgemahnter zukünftig auch selbst vertreten, oder?
Nee, mit fliegender Gerichtsstand ist gemeint, dass man jetzt nicht mehr willkürlich sich das Landgericht aussuchen kann, wo man klagt, sondern dann im Zweifelsfall darauf angewiesen ist. Also machen wir mal ein Beispiel. Ich würde jetzt Explido verklagen. Ich komme aus Hamburg. Ihr sitzt in Augsburg. Ja. Und ich weiß aber ganz genau, in Köln, da geben mir die Richter recht. Ja. Dann klage ich in Köln. Das heißt, ich kann mir willkürlich als Kläger den Gerichtsstand aussuchen, der mir auf jeden Fall recht gibt. Das ist bei sehr umstrittenen Themen immer interessant, weil ich natürlich als Kläger dann bundesweit so mal durchgehe, welches Gericht hat den Fall schon mal entschieden. Ach, dann gehe ich dahin. Und das soll halt abgeschafft werden. Das heißt, es sollen nur noch ganz die allgemeinen Grundregeln gelten. Das hieße im Zweifelsfall an dem Ort, wo ihr den Sitz habt, also wo der Beklagte den Sitz hat, in dem Fall halt Augsburg.
Mhm, okay.
Das würde deutlich zu einer Rechtssicherheit führen, weil natürlich ich dann auch als Betroffener wüsste, okay, der Kläger kann sich nicht mehr willkürlich einen Gerichtsstand aussuchen, sondern ist darauf angewiesen, wie das Gericht hier bei mir vor Ort entscheidet.
Mhm, okay. Ja, auf jeden Fall spannend. Zum Abschluss, worauf können sich die Teilnehmer der Affiliate Tactics in deinem Vortrag noch freuen? Du hast es ja vorhin schon mal angedeutet, sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Gibt es irgendein spezielles Highlight, worauf sie sich freuen können?
Ja, ich wollte noch so ein, zwei Gimmicks und aktuelle Rechtsprechung noch einführen und ein, zwei Fälle aktuell aus der Praxis, die ich noch habe. Aber wie immer wird die Zeit relativ schnell vorbeigehen, weil natürlich ich davon ausgehe, dass auch eine Menge Fragen wieder dabei sein werden.
Ja, ja. Du selbst bist ja schon eigentlich seit Beginn der Affiliate Tactics 2007 eigentlich fast jedes Mal als Speaker dabei gewesen. Wie hat sich denn deiner Meinung nach so die Konferenz, aber auch so die komplette Branche seitdem verändert?
Naja, also ich sagte ja nicht zu viel. Du weißt es ja als Organisator am besten. Die Konferenz selber ist schweinegroß geworden. Also vom quantitativ und qualitativ, ja. In den letzten Jahren vor allem, wo sie sich jetzt in München etabliert hat, zusammen mit der Internet World.
Genau, ne? Das stimmt. Du warst da, glaube ich, damals auch auf der ersten dabei, die wir noch genau. Im Unicorn am Flughafen machten mit 120 genau. Teilnehmern.
Genau.
Und jetzt werden wir erstmals knapp 600 sein, also da hat sich wirklich viel getan in den letzten 6 Jahren.
Also erstmal von der Anzahl der Teilnehmer, dann natürlich auch vom Spektrum her. Was mir immer stärker auffällt, ist, dass das immer mehr in die Breite geht. Es sind immer komplexere Themen, umfangreichere Themen. Auch Themen waren früher so ein, zwei Themen, Schwerpunkte gesetzt. Heute ist das echt durchgehend ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben auch ganz unterschiedliche Speaker aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also was mir zunehmend auffällt, ist, dass sich seit mindestens so 4, 5, 6 Jahren einfach die Branche extrem professionalisiert. Das heißt einfach, das sind keine Leute mehr, die Einzelunternehmer sind. Ja, erstmal die Rechtsformen, es sind nicht mal Einzelunternehmer, sondern es sind juristische Personen. Und was auffällt einfach, die Anzahl der Einzelkämpfer hat erheblich abgenommen. Ich begegne immer größeren Firmen. Das heißt, auch Expedo, hast du mir ja vorhin erzählt, seid ihr bei 150 Mitarbeitern. Das hat es vor ein paar Jahren gar nicht gegeben.
Ja, das stimmt. Ja, super, Martin. Dann sage ich dir erstmal vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Interview. Ich freue mich schon sehr, wenn wir uns in 2 Wochen auf der Affiliate Tactics sehen.
Alles klar. Ich sage auch vielen Dank und ja, tschüss, schönen Abend.
Ja, tschüss, wünsche ich dir auch. Danke, ciao. Danke,
tschüss.
So, das soll es nun aber auch schon wieder gewesen sein. Wir haben jetzt knapp ein bisschen mehr als eine Dreiviertelstunde. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich die Affiliate Music Sendungen ein bisschen kürzer machen möchte in Zukunft. Also keine 2 Stunden oder 3 Stunden Sendungen mehr, sondern lieber ein bisschen kürzer und kompakter. Wir hatten ja in der letzten Ausgabe eine halbe Stunde. Das Konzept kam bei einigen sehr gut an. Ich habe einige Kommentare erhalten, dass es ihnen besser gefällt, wenn die Sendung eher ein bisschen kürzer ist. Und ja, diesmal auch keine Stunde, aber auch keine halbe Stunde, aber so ein Mittelding vielleicht. Daher freue ich mich auf euer Feedback zur Sendung. Desto mehr Kommentare ihr abgibt, desto mehr Feedback ihr mir gibt, desto mehr kann ich auch auf eure Wünsche eingehen. Gerne könnt ihr auch die Affiliate Musics Voicebox nutzen und dort eure Frage aufsprechen, die ich dann gerne auch in der Sendung beantworten werde. Ansonsten, ja, nutzt die Möglichkeit, gewinnt das Ticket für die Affiliate Tactics, nimmt an dem Gewinnspiel auch teil. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich am 27. und 28. März auf der Affiliate Tactics. Sprecht mich einfach an, ich würde mich sehr freuen, die Hörer von Affiliate Musics auch mal persönlich kennenzulernen. Und ansonsten hören wir uns dann wieder erst am 10. Mai, denn im April wird es diesmal leider keine Sendung geben, weil ich nach dem ganzen Stress mit den Veranstaltungen jetzt auch erstmal eine kurze Auszeit brauche von Affiliate Music. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Deswegen gibt es die 21. Ausgabe von Affiliate Musics dann am 10. Mai. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend, eine schöne Woche und wir sehen uns zur Tactics. Danke, ciao!